persönlich. Christian Zeugin im Gespräch mit Gästen.
Ich begrüße Sie ganz herzlich zum Persönlich. Heute ganz alpin, umgeben von bester Zauberbergluft. Wir sind nämlich im Berghotel Schatzalp ob Davos auf rund 1900 Meter. Meine Gäste haben beide eine spezielle Verbindung zu Davos. Jasmin Nünisch ist zweimalige Gewinnerin vom härtesten Berglauf von der Welt, dort zu Davos, der 78 Kilometer lang Swiss Alpine Marathon. Sie ist hier aufgewachsen, schafft und lebt mit ihrer Familie bis heute zu Davos. Der Michael Häfliger auf der anderen Seite hat zu Davos seit Jahren seine zweite Heimat in seinem Ferienhaus. Er ist dazu Mitbegründer vom Young Artist Festival zu Davos. Heute ist der Michael Häfliger Intendant vom Lucerne Festival und das mit grossem Erfolg seit über 10 Jahren. Ganz herzlich willkommen im Persönlich. Jasmin Nünisch, mit der Schatzalpbahn hat man rund 3-4 Minuten hier offen auf die Schatzalp. Wie lange hat man eigentlich zu Fuß?
Ja, es ist ganz unterschiedlich, ob man halt wandert oder ob man joggt. Ich bin meistens joggend unterwegs und das ist so eine von meinen Teststrecken. Und also ich habe ziemlich genau immer 12 Minuten von der Höhepromenade bis da zum Brückli. Und dann springt man nochmal runter locker und noch das zweite Mal rauf in 12 Minuten. Und das ist damals noch lustig, wenn man eben Wanderer halt trifft und dann die jetzt das zweite Mal überholt, dann schauen sie einem mit grossen Augen an. Aber das gehört halt auch zu einem Berglauftraining. Aber ich denke, sonst ist es so gemütlich, dass man in einer Stunde oben ist.
Hat man eine Stunde und Sie haben es in 12 Minuten. Aber heute Morgen sind Sie mit dem Bähnli gekommen oder sind Sie gesprungen?
Heute Morgen bin ich mit dem Bähnli gekommen.
Herr Häfliger, wie ist es bei Ihnen? Wie sind Sie heute Morgen da hochgekommen?
Ja, also wenn ich jetzt joggt werde, dann wäre das für mich eine Überlebensstrecke und nicht eine Teststrecke. Das ist ganz klar bei meiner Kondition. Obschon ich sehr gerne jogge, aber ich bin heute mit der Bahn gekommen, ganz ordentlich und normal in 4-5 Minuten.
Eben, Sie sind Hobbyläufer, haben Sie gerade gesagt. Ja. Welches Gelände würde Ihnen eher entsprechen, wenn Sie unterwegs sind?
Das, wo abwärts geht. Nein, also so 40 Minuten bringe ich schon an und so 10 Kilometer kann ich relativ
und gut. Und wie oft machen Sie das?
Ja, ich mache in der Woche so jeden Morgen eine halbe Stunde Intervalltraining und ich komme so in der Woche auf 40 Kilometer.
Also durchaus auch eine sportliche Seite.
Ja, also so um das Schlimmste zu verhindern, ich habe sehr viel Essen, besonders so am Abend und Sie kennen die Probleme.
Jetzt gerade, wenn der Herr Häfliger sagt, durchabspringen, Sie haben das auch gesagt, ist es nicht? Ich habe mal gelernt, durchabrennen ist eher eine härtere Belastung für Gelenke.
Ja, es ist sicher für Gelenke eigentlich eine grössere Belastung, Knie, Rücken. Also jemand, der sonst schon eher Probleme hat mit dem Rücken, mit den Knie, ist sicher nicht empfehlenswert. Aber wenn man halt da in den Bergen wohnt und da trainiert, dann kann man am Abwärtslauf eigentlich fast nicht entgehen. Und gerade auch am Swiss Alpine haben wir 2500 Höhenmeter positiv und negativ. Also das, was wir rauf wollen, müssen wir auch wieder runter. Und deshalb muss man das auch so trainieren. Aber ich denke, man muss sicher auch den Gelenk Sorge haben und für das macht man dann wieder Stretching, Stabilisationsübungen, Krafttraining und so sollte man eigentlich dann das auch gut verträgen.
Warum man so etwas macht, hat mich gerade vorhin noch gefragt vor der Sendung, zu dem kommen wir sicher noch. Ich würde zuerst gerne auf die letzte Woche jetzt Sie darauf ansprechen. Am nächsten Samstag ist es wieder soweit, die nächste Ausgabe vom Swiss Alpine, nächsten Samstag, jetzt in den letzten Tagen, eine Woche vorher, was machen Sie da noch?
Ja, aber trainingsmässig wird da eigentlich nichts mehr gemacht, weil das Training macht man 2-3 Monate vorher. Die Basis legt man dort. Jetzt geht es eigentlich darum, einfach die Energie zu sammeln, sich zu konzentrieren, mental vorbereiten. Es steigt sicher auch die gewisse Nervosität. Am liebsten würde man sagen, auch könnte man nicht morgen einfach gerade schon starten. Die letzte Woche ist sicher eine gewisse Nervosität da. Aber es ist auch lässig, in Davos eben zu schauen, was in Davos läuft. Es sind sehr viele Sportler, die schon vorher anreisen. Es ist die ganze Marathonwoche jetzt mit dem Festival Young Artists. Jetzt auch ganz andere Klientel da. Und es läuft wirklich etwas in Davos. Und das ist auch schön. Also das geniesst man eigentlich dann auch.
Was machen Sie, um sich abzudenken, wenn Sie sagen, eben, mental ist man vor allem unter Druck? Kann es jetzt nicht schon endlich losgehen?
Ja, da ist sicher auch eben die Familie, man geht wandern, vielleicht mit den Kindern, oder ich werde auch arbeiten diese Woche ganz normal. Ich habe durch das natürlich auch ein bisschen mehr Arbeit in meiner Praxis.
Sie sind medizinische Masseurin, das heisst, wenn jetzt Leute aus dem Unterland kommen und sich nochmal vorbereiten, dann kommen die ganz schnell bei Ihnen vorbei für eine Massage,
damit sie am Samstag... Genau, zum Teil, genau.
Das heisst, Sie massieren Ihre eigenen Konkurrenten?
Ja, kann man auch so sagen. Ist auch schon vorgekommen, aber es sind ja in dem Sinn Konkurrenten eigentlich während auf der Strecke und das ist eigentlich auch schön am Langdistanz-Wettkampf, dass man eigentlich auch eine grosse Familie ist und von dem her ist das gar kein Problem.
Sie, Herr Häfliger, Sie stehen vor dem grossen Marathon, sage ich jetzt mal, im August geht es los, über einen Monat lang sind die besten Orchester, die grössten Dirigenten, Solisten von der Welt geben sich fast wie Klinken in die Hand zu Luzern. Wie bereiten Sie sich jetzt noch vor auf das Festival? Was läuft da jetzt noch in dieser Zeit?
Das ist noch interessant. Es ist immer so, ich glaube, im ganzen Team bei uns so ein bisschen eine sehr spannende Zeit. Man will eigentlich wirklich, dass es anfängt. Und es ist so die Ruf und im Sturm. Und natürlich gibt es immer noch sehr viel zu tun, auch kurzfristige Vorbereitungen. Wir sind da gerade noch an einer halbszenischen Version vom Fidelio mit dem Claudio Abbado im Gespräch und das ist noch sehr viel Telefon, sehr intensiv und auch noch Änderungen. Und ansonsten steht es natürlich mehr oder weniger, oder? Auf jeden Fall. Und man freut sich jetzt, dass es anfängt. Und wenn jetzt das erste Konzert stattgefunden hat, ist man auf der Piste. Das ist so wie nach dem Start bei der Abfahrt.
Oder, ja, oder wie der Startschuss.
Das ist wirklich immer, und auch für die Musiker und sicherlich auch für die Sportler, das ist die Herausforderung, ist die Vorbereitung. Wenn es endlich einmal losgeht, wie geht es los? Wie starte ich? Oder wie mache ich den ersten Bogenstrich auf der Geige? Oder was muss ich noch tun, um das zu verbessern? Und ich glaube, bei den ganz Grossen ist immer wieder, das merke ich auch bei den Künstlern, ist einfach die unglaubliche Fähigkeit vom Loslassen. Wenn der Claudio Abbado auf die Bühne kommt, er ist ein unglaublicher Künstler und hat einfach die Fähigkeit, in dem Moment, wo es anfängt, ist das loslassen und das ganze Publikum geht mit ihm, lebt mit ihm, hat einfach das Gefühl, alle atmen gemeinsam. Orchestermusiker, der Dirigent und das ganze Publikum, das geht wie so im Kreis, atmet man gemeinsam und vertieft sich dann in die Partitur, was auch immer Zweck ist und das ist sind schon sehr spezielle Erlebnisse, aber das merke ich immer wieder, das ist glaube ich auch im Sport so, nicht? Man merkt bei diesen Abfahren, wenn die irgendwo ein Hundertstel Sekunde falsch denken oder irgendwo verkrampfen, dann ist das Rennen gelaufen. Und das interessiert mich schon immer sehr stark am Sport, das ist noch extremer. Wenn ein Giger verkantet, dann kann es mal einen schlechten Ton geben, aber verspätet sich nicht um eine Minute oder weiss was. Und nein, jetzt Spaß beiseite, die extreme Hochleistung, die da stattfindet im Sport und wie auch bei uns in der Musik, das ist schon faszinierend, das zu beobachten und immer wieder zu sehen, wo es denn klappt und wo es nicht klappt und warum es klappt und warum es nicht klappt.
Dann schauen wir das doch noch ein bisschen an, die Höchstleistung. Ich glaube, dort sicher ein gemeinsamer Nenner von Ihnen, Frau Neunisch und Herr Häfliger. Höchstleistungen im Team haben Sie erwähnt. Was macht die Faszination aus, respektive, vielleicht müssen wir es anders fragen, was braucht es, damit ein Orchester mit einem Dirigent vorne an die Höchstleistung immer näher ankommt? Ist das ein Ideal, das man nie erreicht, oder gibt es einen Moment, wo man sagt, so, jetzt sind wir tatsächlich dort?
Es ist aber nicht immer programmierbar, sonst gibt sehr spezielle Tage, wo das möglich ist und es gibt Tage, wo das nicht möglich ist. Aus welchem Grund auch immer. Kann Müdigkeit sein, die reisen sehr viel, die sind viel unterwegs. Aber wie gesagt, es ist alle die Orchester, alle die Künstler, die bei uns spielen, sind extrem gut, auf höchstem Niveau. Also das ist so hoch, dass wirklich ganz wenig passiert. Also Fehler passieren sehr selten und es ist immer auf dem Top-Niveau. Aber von dem Top-Niveau noch jetzt sozusagen in das Nirvana von der universelle Interpretation hineinzukommen. Das ist dann noch ein spezieller Schritt und ich glaube, da braucht es eine Harmonie, einen Teamgeist, also im Orchester mit dem Dirigent. Es braucht eine unsichtbare, unscheinbare Art von Führung. Also der Dirigent bewegt sich eigentlich ins Orchester hinein und er führt und leitet eigentlich sanft das Orchester und kann so einfach auch die Musiker, ich würde sagen, auf eine Art auch voll in die Partitur reinbringen. Dass das Reinwachsen in die Partitur, in die Musik, dass sich völlig reinbegeben und eigentlich die Realität verlassen, würde ich sagen.
Eben Präzision, Technik, die ist bereits vorhanden. Das sitzt, über das müssen wir gar nicht diskutieren.
Ja gut, ich meine, es passiert immer mal etwas, aber das ist bei diesen Leuten da auf diesem Niveau auf jeden Fall. Und übrigens auch hier in Davos, gestern Abend ein tolles Konzert, da hat man wirklich eben so ein bisschen das Nirvana-Gefühl auch gehabt. Also in dem Moment, wo irgendwie Kräfte beginnen zu wirken, wo man jetzt nicht rational nachvollziehen kann. Ja.
Aber wo trotzdem spürbar sind. Passiert das durch die Präsenz einfach von einer Persönlichkeit, wie man Claudio Abbado, sind das Wort, das er nachher vermitteln? Wie bringt er das letzte Quäntchen zum Nirvana an?
Grundsätzlich bei Musikern sind es weniger die Worte, also eigentlich das, was man nicht aussprechen kann. Ich erlebe bei vielen grossen Künstlern, dass sie gar nicht erklären können, was sie jetzt wirklich macht und wie sie das erreicht hat. Und das ist eben, wenn irgendwo der Schritt vom Bewusstsein zum Unterbewusstsein geht, wenn der Geist, also das Gehirn, zurückgreift auf alle die Erfahrungen, die es gesammelt hat, jetzt mit einem bestimmten Werk, nicht? So eine mal erste Symphonie hätte man wahrscheinlich in seiner Karriere schon, was weiß ich, 20 mal, 30 mal dirigiert und immer wieder anders. Und unser Gehirn greift zurück eigentlich auf das, was abgespeichert ist. Und das holt zu. Und je nachdem, wie gut der Künstler fähig ist, in diesem speziellen Moment sozusagen auch abzuschalten, loszulassen, desto stärker kann sozusagen das Gehirn auch zurückgreifen auf die unterbewussten Dimensionen. Und dann entsteht wirklich das außerordentlich. Also ich habe jetzt versucht, das irgendwie vernünftig zu erklären. Ich weiß nicht, ob das so überkommt.
Doch, aber ich glaube, es ist spürbar. Eben, wieder, sie schaffen es mit diesen Worten doch etwas Unaussprechliches, so dingfest wie möglich zu machen. Ist etwas ganz handfest, der Sport, Frau Nünisch. Aber wenn ich Sie trotzdem auch fragen, was braucht es bei Ihnen? Was braucht es bei einer Spitzensportlerin, die über 78 Kilometer ihren Körper einer unglaublichen Belastung aussetzt, vorne mitzumachen und die Leistung immer wieder ein bisschen zu optimieren? Was braucht das bei Ihnen? Wie schaffen Sie das?
Ja, ich denke, es ist sicher eben ein Training, das ist eine Basis, das kann man eigentlich auch, da gibt es klar so Trainingspläne und das kann man auch relativ einfach machen. Sicher schwieriger und auch eine grosse Herausforderung ist sicher auch immer das Mentale, dass man eben die Fähigkeit findet, sich zu konzentrieren und eben vielleicht im richtigen Moment auch loszulassen, Spannung zu behalten bis an den Start und dann loslassen und sich konzentrieren und vielleicht auch während dem Wettkampf, weil das geht doch, der Wettkampf geht über 7 Stunden, da kann sehr viel passieren, da geht einem viel durch den Kopf, aber auch vielleicht in schwierigen Situationen oder in Situationen, wo man sich nicht kann, eigentlich wo man sich vorher nicht überlegt, was könnte sein, dass man dann auch reagieren kann. Ich denke, das ist auch wahrscheinlich auch bei den Musikern, dass eben, wenn sie mal halt vielleicht einen falschen Gegenstrich machen, dass sie sich nicht irritieren lassen, sondern dass sie das einfach sofort eigentlich weitermachen und gerade wieder in ihre Konzentration kommen können. Und das ist da eigentlich auch ein bisschen so, dass man merkt, oh, jetzt, vielleicht bei mir ist mal mit einem Verpflegungsposten etwas nicht funktioniert. Und dann muss man das einfach, dann tut man einen Moment überlegen, wie kann ich reagieren und nachher aber weiterlaufen und nicht mehr daran denken, oh, jetzt habe ich dort nichts getrunken oder nichts gegessen, oder, sondern einfach wieder weiter und sich konzentrieren auf das, was man eigentlich will erreichen. Und sicher auch viel, dass man vielleicht sich auch den Zieleinlauf vorstellt, was die Erleichterung, die Erlösung, man ist wieder, hat das erreicht, was man eigentlich hätte wollen, das denke ich, ist schon sehr wichtig.
Der Herr Häfliger hat so etwas wie einen Nirvana-Zustand erwähnt, wo plötzlich, wo man loslässt, wo etwas entsteht bei einem Orchesterwerk, eine Gemeinsamkeit zwischen Publikum, Orchester, Solist vielleicht noch und einem Dirigent, wo man eben nachher nicht so in Wort fassen kann. Bei den Läuferinnen, Läufern gäbe es auch so etwas, das sogenannte Runner's High. Haben Sie so etwas mal erlebt, wo Sie sich wie gelöst haben vom Rennen und irgendwie in einem anderen Zustand sind?
Genau, also man liest ja eigentlich, wenn man so Läuferzeitschriften liest, liest man regelmäßig immer wieder von dem Runner's High. Und ich habe jetzt lang gebraucht, bis ich eigentlich nicht mehr denke, was ist jetzt? Wir haben das eigentlich nicht wirklich gekannt oder erlebt. Wir haben es auch schon gefragt. Bis wirklich eigentlich dort im 2008, wo ich das Swiss Alpine gewonnen habe zum zweiten Mal, bin ich wirklich auf dem Panoramatrail gesprungen und es wird einem ja erst nachher eigentlich bewusst, dass man das Runner's High eigentlich erlebt hat. Da ist wirklich, ich habe können dort durchspringen, es ist einfach gelaufen, ich habe mit den Gedanken nicht gedacht, oh, meine Beine tun weh, oder wie weit geht's noch. Ich habe es einfach wirklich geniessen können, und es ist einfach von allein gelaufen, und das ist sicher so ein Zustand. wo sehr selten ist, wo man wirklich merkt, jetzt ist man mit dem Körper, mit der Natur, mit der Psyche, alles in eins. Und das ist schon ganz ein tolles Gefühl, ja.
Und das macht das dann wieder wett, eben, wie ich vorher erwähnt habe, jemand hat mich gefragt, wie kommt man drauf, den Körper dieser enormen Belastung auszusetzen, wie laufen Sie nach einem 78-Kilometer-Lauf? Also am nächsten Morgen, wie geht es Ihnen?
Ja, es tut einem schon alles weh. Also, ich habe einfach sehr starken Muskelkater, also die Oberschenkel, die Fütlipacken. Man merkt sogar das Zwerchfell. Also man hat wirklich richtig da im Brustkorbbereich einen Muskelkater, wo ich vorher bei kürzerer Belastung auch mir nicht vorstellen konnte, dass es das gibt, aber es gibt es wirklich. Aber sonst geht es mir eigentlich sehr gut. Also rein ausser eben die muskulären Beschwerden geht es mir eigentlich sehr gut. Man erholt sich doch relativ schnell wieder. Man muss halt einfach schauen, dass man wieder genug trinkt, essen. Das braucht auch ein bisschen Zeit. Es ist sicher eine grosse Belastung und wichtig ist auch, dass man einfach nachher sich auch die Ruhe gönnt. Also das sicher, bei mir heisst es, dass 10 Tage wirklich Trainingspause ist, dass wirklich der Körper wieder Zeit hat zum Regenerieren. Weil sonst wird es gefährlich, wenn man dann zu früh wieder anfängt, dann gibt es Abnutzungserscheinungen, was wir ja eigentlich nicht wollen.
Eben, man sagt Ihnen jetzt nicht an, dass Sie Ihren Körper dermaßen grossen Belastungen schon ausgesetzt haben. Und also, Sie sehen topfit aus und gesund. Also ich glaube nicht, dass Sie jetzt bleibende Schäden von denen vergangen. Sonst würden Sie ja nicht starten in einer Woche. Sie haben, Herr Häfliger, vorhin angesprochen, eben, Technik, da ist schon ganz viel passiert. Da hat man eine Symphonie vielleicht mit anderen Dirigenten schon 10, 20 Mal gespielt. Das ist im Repertoire. Mich würde ein bisschen interessieren, jetzt Ihre eigenen Wege dort an, wo Sie jetzt heute stehen. Bei Ihnen, Herr Häfliger, ist es so, Ihr Vater ist Tenorlegende gewesen vom 20. Jahrhundert, hat mit den grössten Dirigenten geschafft, Wilhelm Furtwängler, Herbert von Karajan. Er ist berühmt gewesen, man könnte glaube sagen, weltberühmt für seine Arbeit. Ist das klar gewesen für einen Sohn Michael Häfliger von einem Ernst Häfliger, dass man automatisch auch in die Fussstadt vertritt, respektive einfach mal in die Musik eintritt?
Ja, das ist eine sehr gute Frage. Also bei mir ist natürlich Giga unter dem Christbaum gelegen, wo ich irgendwie 4-jährig oder 5-jährig war. Und dann hat man sie auch genommen und es hat irgendwie Spass gemacht. Und dann hat sie erst ein Foto gegeben.
Was ist das, ein Viertel Giga oder?
Ja, ich glaube. Ja. Oder eine halbe Giga. Ja. Ich habe relativ große Jahre im Demo schon gehabt. Und ja, das ist klar. Ich meine, die Messlatte ist sowieso sofort auf dem höchsten Niveau, oder? Man tritt in den grössten Saal mit den besten Dirigenten. Wir haben unseren Vater gesehen an vielen Orten und immer mit auf höchstem Niveau. Und so ist irgendwie in dieser Familie das Niveau einfach auf dem höchsten Pegel eingestellt. Und
gerade von Anfang an, das ist klar. Ja, also
ich habe dann den Weg verfolgt. Ich habe mein Studium gemacht, aber ich habe einfach gemerkt, hey, hallo, da ist noch ein anderer Michael Häfliger als der Giga Michael Häfliger. Ich habe ja hier auch noch gespielt und habe aber das Glück gehabt, dass ich sehr, sehr früh anfangen konnte als Intendant, also in dieser Aufgabe, die ich heute noch pflege. Und ich habe schon am Ende von meinem Studium an der Juilliard School gemerkt, da gibt es noch eine andere Welt bei mir. Und die hat sich dann einfach mit dem Alter, also ich bin dann so 19, 20, 21 gewesen, hat sich das immer mehr durchgesetzt und ich habe gewusst, da ist noch etwas anderes, was mich fasziniert. Und irgendwo da, in der Sekunde, wo ich mit dem Festival angefangen habe, hier in Davos, ist das zum Ausbruch gekommen, wie so ein Vulkan. Und ja, das ist ein sehr interessanter, durchaus noch ein anspruchsvoller Prozess gewesen, weil da studiert man an der besten Musikschule, macht alles eben, eigentlich.
Also da möchte ich schon schnell einhängen, jetzt haben Sie das so schnell übersprungen. Die Juilliard School ist nicht einfach irgendeine Musikakademie, neue zweite oder dritte Klasse, das ist eine von der renommiertesten Musikakademien, die es überhaupt gibt. Da muss man jetzt erst mal ankommen. Also Sie haben schon Grundstein sich selber einmal gelegt und gesagt, das will ich machen.
Das ist klar, ja.
Und dann nachher hat es doch einen Teil gegeben, der sich von dem auch wieder verabschieden konnte.
Persönlichkeitsentwicklung. Nicht, wenn Sie 12, 13 sind, Sie machen eigentlich berufliche Entscheidungen. Und erstens mal machen Sie dann noch sehr stark die Entscheidungen mit den Eltern. Also ich würde gerne mal ein Kind sein, das unabhängig solche Entscheidungen trifft im Alter von 12 oder 13 oder 14. Ja, du bist so begabt, du bist so toll, du kannst auf Amerika und... Das ist natürlich lässig. Ich meine, so bin ich als 14-Jähriger nach New York gekommen. Das ist schon nicht schlecht gewesen. Und ja, das ist halt schwierig. Und dann entfaltet sich so eine Persönlichkeit, Struktur. Und wenn man halt erwachsen wird mit 19, 20, dann sieht man die Welt anders als mit 13, 14. Da kommen andere Ansprüche, die man an das Leben stellt.
Ist das schwierig, 14 auf New York? Sind Sie leidet? Quasi Ihre Eltern haben ja sehr wahrscheinlich nicht mitkommen.
Nein, ich bin alleine und ich weiss, und das war total lässig. Also,
Was ist das mit den 70er Jahren im Jahrgang?
Wir haben dann in München gelebt, weil mein Vater ist Professor der Hochschule war. Und ich durfte mit der Swissair fliegen. Das ist damals der berühmte Swissair 100. Der ist in Zürich-Lothen auf dem Rollfeld gestanden. Und ich bin ein absoluter Flugzeugfan. Schon früher, absolut alles, was über, also kommerzielle Flugzeuge, hat zum Lesen gegeben, das habe ich gelesen. Und ich habe am Flughafen viel Zeit verbracht. Das hat mich fasziniert. Und der erste Moment, da in den Jumbo einsteigen und dann von Zürich starten mit dem Lärm von diesen vier Düsen auf New York, das war super gewesen.
Ein prägendes Erlebnis, aber geflogen sind Sie, glaube ich, selber nie, gell? Sie haben Sie
doch, ich habe Flugstunden genommen, aber ich habe im Interesse von der Allgemeinheit nicht gefunden. Ist vielleicht... Nein, es ist noch gut gewesen, sehr gut.
Und, ja, und wie haben Sie gelebt in New York? Also wie auf der einen Seite nicht klar, viel Etüden, viel Üben und viel Schule. Und gewohnt haben Sie wo?
Ich wohnte in einer Wohnung zusammen mit meinem Bruder, der ist Pianist, der hat mit mir dort studiert und in der Nähe von der Schule haben wir eine Wohnung mieten. Es ist eigentlich sehr gut gegangen, aber er war sehr, sehr konzentriert auf das Studium, auf sein Instrument, auf das Üben. Und ich habe versucht, so gut wie möglich immer wieder auszubrechen. Da habe ich schon gemerkt, das stimmt etwas nicht. Ich bin sehr viel in der Oper gewesen, in der Met. Ich war in der Carnegie Hall, im Lincoln Center, und das hat mich fasziniert. Ich wollte raus und auch ein bisschen von dieser Stadt etwas wahrnehmen. Aber man war doch sehr fokussiert auf das Studium.
Bei Ihnen, Frau Nüni, Sie waren Jasmin Baumann, gewesen, als das geboren. Ihre Eltern, Ihr Vater war Metzger in Davos. Jetzt versuche ich auch, den Bogen zu machen, aus dieser Familie raus zur Spitzensportlerin. Wie haben Sie diesen Weg gefunden?
Ja, das ist eigentlich vor allem mehr durch die Schule. Eigentlich da in Davos macht man eigentlich sehr viel Sport, eigentlich auch mit den Schulkollegen, mit den Freunden. Es ist doch in der Freizeit wird sehr viel eigentlich Sport gemacht.
Es ist ein sportliches Umfeld, wo man einfach so
Umfeld, genau, findet. Ja. Wo man findet. Ich bin dann eigentlich mal in die Langlauf gekommen. Das ist so Mittwochnachmittag. Von I und S wird das eigentlich organisiert, Mittwochnachmittag, wo die Schulkinder können, unter Leitung von I und S-Leiter, entweder Langlauf, Alpin, mittlerweile auch Snowboard, können in Gruppe eigentlich trainieren, spielerischerweise, und dann sind wir einfach dorthin gegangen und dann irgendwie hat mir das Spass gemacht und dann bin ich eigentlich so ein bisschen das reingekommen und dann haben sie mir mal mitgenommen an einen Trainingswettkampf und bin dann auch gar nicht so vorne mitgelaufen, aber es hat einfach Spass gemacht mit dieser ganzen Gruppe mit und von dem her bin ich eigentlich so in das Spitzensport-Szenario 3 gerutscht eigentlich und eben wir haben sehr gute Förderung eigentlich eben da gehabt vom I&S aus. Und meine Eltern haben mich auch natürlich voll unterstützt, obwohl eben beide Eltern nicht vom Spitzensportbereich kommen. Aber die Unterstützung war immer da gewesen. Und so ist das eigentlich dann dazu gekommen, dass ich eben Langlauf gemacht habe. Ich war in der Langlauf-Nationalmannschaft gewesen.
Eben 94 Lillehammer.
Genau, 94 Lillehammer ist sicher für mich eines der ganz grossen Erlebnisse gewesen, oder das ist für einen Sportler, sind halt Olympische Spiele schon der Mythos und das Ziel, das jeder eigentlich mal gern wieder erreichen. Und für die Langläufer Lillehammer ist es nur mal ganz speziell, weil Norwegen ist einfach das Langlaufland, das ist wie in Deutschland Fußball. Wir haben Tausende von Zuschauern gehabt, die gezeltet haben auf der Piste und während zwei Wochen oben auf der Langlaufläufe gezeltet haben und dich im Training angeführt haben. Und das ist natürlich ein einmaliges Erlebnis. Und an dem werde ich immer zehren und immer wieder gewisse Sequenzen führen holen. Und ja, so ist das eigentlich dann mein Werdegang gewesen.
Sie haben beide einen Entscheidungsmoment gehabt. Bei Ihnen war es vor Nagano gewesen, Frau Nünisch, wo Sie sich haben müssen entscheiden, ich wechsle. Ich gehe aus dem Spitzensport raus und bei Ihnen hat es ja dann auch so einen Bruch gegeben, respektive Sie haben sich mal müssen entscheiden, so die Gige bleibt jetzt in Ihrem Kasten und ich werde mehr zum Intendant. Das würde mich interessieren, wie das bei Ihnen beiden gelaufen ist. Frau Nünisch, vielleicht bleiben wir schnell bei Ihnen. Es hat einen Moment gegeben, eben vor Nagano, 98, wo plötzlich mal der Moment gekommen ist, wo Sie sich haben müssen entscheiden, so, was mache ich jetzt? Wie ist das gewesen?
Genau. Ja, es ist eigentlich eben 94 ist für mich, da bin ich sehr jung gewesen, das ist für mich ein Erfahrungswert gewesen, Lillehammer. Und dann ist natürlich ganz klar, eigentlich Nagano 98 wäre dann mein Spiel gewesen, in dem Sinn. Ich bin auch sehr gut in Form gewesen, habe sehr gut trainiert. Und dann habe ich aber eine Verletzung gehabt. Im November haben wir den Mittelfußknochen gebrochen. Und dann ist einfach der ganze Druck, Leistungsdruck, Erwartungsdruck, ist natürlich immer grösser geworden, sei es von mir, sei es halt mit den auch Sponsoren. Man hat eben den Skiverband als Struktur hinter sich. Und die Belastung ist mir dann irgendwie einfach zu viel geworden. Und die Verletzung ist auch nicht richtig ausgeheilt. Ich habe dann viel zu früh wieder angefangen mit Wettkämpfen, Vorbereitungswettkämpfen oder Qualifikationswettkämpfen. Und dann eigentlich im Januar mit dieser Nicht-Qualifikation für Nagano bin ich eigentlich so enttäuscht gewesen und dass ich gefunden habe, nein, jetzt ist einfach gerade fertig mit Spitzensport. Und im Inneren habe ich vielleicht auch ein bisschen gespürt, dass ich die Freude, die ich eigentlich immer gesagt habe am Sport, am Leistungssport, dass die gar nicht mehr so da war, dass wirklich mehr der Leistungsdruck, die Leistung fast grösser geworden ist und die Freude an sich gar nicht mehr so da war. Man ist zwar trainieren, weil man das ja einfach gewöhnt war. Man ist am Morgen trainieren, dann ist man schlafen, dann ist man am Nachmittag trainieren. Aber das ist gar nicht mehr vom innersten Herz eigentlich wollen. Und dann, vielleicht, die Verletzung hat es vielleicht auch gebraucht, dass ich ein bisschen weiter studiert habe und das Zeug auch ein bisschen hinterfragt habe. Ist mir das wirklich wert eigentlich, dass ich eben auch den Körper eigentlich, mir ist immer am auch körperlich am Leistungsgrenzen, man ist einfach dann auch viel schneller krank oder anfälliger. Und dann habe ich gemerkt, dass das gar nicht mehr das ist, was ich eigentlich wirklich vom Herzen will. Und dann eigentlich auch die Entscheidung genommen habe und gesagt, nein, jetzt will ich weiter in meinem Leben, weiter eben Beruf, Familie, was mir eigentlich dann wichtiger ist.
Wie ist Ihre Umgebung, also mal Verband und Ihre Familie mit diesem Entscheid umgegangen? Das ist ja nicht so eine einfache Sache.
Ja, also eben, Familie, das ist wunderbar, die sind eigentlich immer dahinter gestanden und haben immer gesagt, egal was du machst, wir sind da und unterstützen das. Mhm. Eben, ich soll einfach schauen, wichtig ist, dass es für mich stimmt. Und von Seite vom Verband, von mir aus gesehen, ist es ein bisschen enttäuschend gewesen, dass eigentlich dort zu wenig oder Unterstützung da war. Eigentlich hätte im Nachhinein denke ich, die vielleicht mehr müssen kommen, wieso eigentlich, ich bin sehr jung noch gewesen, habe sehr jung eigentlich aufgehört, dass man dort nicht einfach gesagt hat, du, schau, es gibt immer ein Jahr, wo halt einfach nicht haut, dass da mehr Unterstützung gekommen wäre vom Verband. Das ist von mir aus gesehen ein bisschen enttäuschend gewesen, aber eben, ich bereue das gar nicht, weil eigentlich habe ich ganz schöne Seiten vom Leben dürfen entdecken, die ich vielleicht sonst nicht entdeckt hätte.
Was ich gar nicht drauf gekommen wäre.
Genau. Ja, genau. Ja.
Wie war es bei Ihnen, Herr Häfliger, zum Beispiel jetzt in Bezug auf Ihren Vater?
Ja, für ihn hat es einen Beruf gegeben, und das ist Musiker. Ja. Und natürlich Musiker auf höchstem Niveau nicht. Also, ja. Der hätte ja nichts dafür können. Er hat das gelebt, er ist das gesehen und er hat das gesehen. Und ich hatte aber eine Mutter, die Architektin war, Unternehmerin, ein grosses Geschäft hat aufgebaut. Und ich bin irgendwie so zwischen diesen Begabungen gelandet. Ich habe beides, gerade die musische, sehr stark, aber eindeutig und unternehmerische, vom Temperament her. Und das hat einfach seine Zeit gebraucht. Und das kann man nur erreichen in einem normalen Prozess. Und da ist dann sehr früh der Entscheid gekommen, 13, 14, du musst Giger werden, du wirst Giger und so weiter. Und das hat gebrochen. In dem Moment, wo ich eigentlich sozusagen bei vollem Bewusstsein war. Mhm. Also mit 20, 21. Und ich habe dann aber weitergespielt, bis, glaube ich, 26, 27. Und es war sehr schwer gewesen, gegenüber vor allem meinem Vater, ist klar, und gegen deine Freunde, du spielst so schön Geige und das ganze Zeugs. Und aber eigentlich zinnest du wissen, das ist es nicht ganz. Also so will ich mein Leben nicht gestalten. Bei meinem Bruder ist es anders gewesen. Er hat für das gelebt. Er ist am Morgen in sein Klavierzimmer, hat geübt, ist am Abend raus und er hat einfach für das gelebt. Und bei mir ist das anders gewesen und dann muss man einfach ganz ehrlich sich selbst gegenüber sein und den Prozess finden, wirklich ernsthaft nehmen. Was auch dem gefehlt hat, und Sie haben es vorher auch gesagt, ist irgendwo eine Betreuung, jemand, der auf das eingehen kann. Ich hatte eine tolle Lehrerin in New York, Dorothy Delay. Und wir haben über das können reden. Und dort hat das eigentlich angefangen. Sie hat mich gefragt, ob ich auch mal, was mir sonst noch so durch den Kopf geht, weil sie hat irgendwie gemerkt, dass ich sehr offen bin, an vielem interessiert. Und wir haben auch über das diskutiert, ob jetzt das unbedingt der einzige Weg ist. Und sie hat mir dann von ihrem eigenen Weg erzählt, wo sie auch das Problem gehabt hat. Und das hat mir geholfen. Aber was man einfach wissen muss, das sind ganz extreme Berufe. Leistungssport auf dem Olympia-Weltklasse-Niveau oder eben die Karriere als Musiker auf einem Weltklasse-Niveau in der besten Schule mit den Besten, da ist permanent Druck da, da ist permanent Erwartung. Und da muss man so absolut in sich mit dem aufgehen und harmonisch sein, sonst haut es nicht im wahrsten Sinn von dem Wort. Und da muss man dann einfach auch sich selbst gegenüber ehrlich sein und das merken und letztendlich auch die Entscheidung treffen. Aber ich glaube, was sicherlich in dem Bereich Hochleistung in der Zukunft noch viel konsequenter muss angehen werden, in der Ausbildung von solchen Spitzentalenten, egal wo auch immer, ist die Betreuung. Und das können vermitteln, was das für Prozesse sind und einfach auch, dass jemand da ist, mit dem man über die Sachen gut kann reden und offen und ohne die Eltern und ohne die, die natürlich irgendwo ihren Profit mit dem Ganzen machen. Also man ist teilweise, und ich glaube im Sport ist das noch mehr, aber in der Musik ist so ein wirkliches Problem immer mehr. Man ist ein Instrument für irgendjemanden und die Gefahr, dass man ausgenutzt wird, dass man verheizt wird, die ist extrem gross und da braucht es Betreuung, Psychologen oder andere, wo...
Wie eine Form von Coach, auch
Coach. Also, ja. Ja. Und lustigerweise, ich habe auch sehr viel mit russischen Musikern zu tun. In Russland läuft das noch ganz gut. Also, die haben, dort erstens mal geht die Mutter mit in den Unterricht, in jeden Unterricht, aber das ist, ja, wie man weiss, jetzt nicht immer gut. Aber es ist einfach auch von den Lehrern, besonders auch in der sowjetischen Zeit, ist die Betreuung und das Counseling rund um die Uhr gewesen. Also man ist spazieren gegangen, man hat geredet und da hat sich eine andere Welt aufgebaut für die ganz jungen Menschen. Mhm. Und, die haben es relativ gut drauf gehabt, hat sich jetzt auch sehr verändert. Und ich glaube, das ist etwas ganz Essentielles, wenn man Spitzenleistungen beeinflussen will. Und von Menschen, die ja ganz normale Menschen sind, das sind ja keine Instrumente oder irgendwelche Computer. Wir sind alle Menschen. Das braucht enorm viel und ich glaube, da kann man sicherlich in der Zukunft noch viel mehr erreichen.
Mit der Persönlichkeit, ja. Die eben auch ja. Mitwachsen, wie wir der muss gerecht werden. Das ist persönlich auf DRS 1 mit dem Michael Häfliger, Intendant vom Luzern Festival und der Jasmin Nünisch, Spitzenbergläuferin hier zu Davos. Ich habe ein Wort angetroffen, das vielleicht auch noch eine gewisse Verbindung bringt zwischen Ihnen beiden, thematisch. Sie, Herr Häfliger, haben das Luzern Festival diesen Sommer unter das Thema Eros als Leitgedanke gestellt. Wieso gerade Eros, also der griechische Gott der Liebe?
Ja gut, wir haben nicht Liebe sagen, weil das ist irgendwie abgenutzt und Love is in the Air ist auch abgenutzt und wir haben ja das Team, wo wir das diskutieren und dann sind wir so in den Bereich gekommen. Wir haben einfach gefunden, Liebe, Leidenschaft und das spielt in der Musik, in den verschiedensten Stoffen, wo Musik herum entstanden sind, in der Programmmusik, aber auch bei den Komponisten, Komponistinnen und ist einfach ein Grundthema, wo man immer wieder überall antrifft und wo doch eigentlich mit etwas vom Essentiellsten ist. Und wir haben dann überlegt, was ist das richtige Wort und sind dann bei Eros gelandet, also aus der griechischen Mythologie heraus und haben das natürlich auch in eine moderne Sprache entwickelt. Sie haben ja vielleicht das Plakat gesehen. Da haben wir lange diskutiert, machen wir das oder machen wir das nicht.
Beschreiben Sie es schnell für alle, die es nicht gesehen haben.
Was ja, es ist, statt Eros ist so eine Neonröhre, erinnert einem auch an andere Lokalitäten. Und es ist halt so eine Anspielung, aber letztendlich ist ja das mit etwas vom Zentralsten in unserem Leben. Und die Auseinandersetzung mit dem, glaube ich, auf eine Höchstleistung ist sehr wichtig, die gute Life-Balance und so. Aber wir haben dem Team entschieden, wir würden jetzt mal das Risiko eingehen und als klassisches Musikfestival hat man natürlich immer ein bisschen Sorge, ob man dann zu provozierend wird, aber es ist eigentlich, glaube ich, relativ gut
angekommen. Ist gut angekommen, Sie haben grosse Kritik. Wenn wir Eros schnell bei Ihnen ansprechen, Frau Nünisch. Sie haben eine schöne Liebesgeschichte mit Ihrem Mann, mit dem Guy Nünisch, darum auch Ihren französischen Nachnamen. Erzählen Sie doch schnell, wie Sie sich kennengelernt haben und warum Sie all diese Jahre, Jahrzehnte schon zusammen sind.
Ja, es ist eigentlich auch lustig. Im Prinzip ist es durch einen gemeinsamen Sponsor Adidas, wo wir uns getroffen haben. Aber ich habe an einem Wettbewerb teilgenommen und mein Mann ist er ist Spitzenlichtathlet gsi, ist französischer Meister gsi über 1500 Meter. Und er war dort eingeladen gsi, eben als Athlet. Und dann hat man sich so für ein Adventure-Weekend eigentlich dort getroffen.
Wie alt sind Sie dort?
Das war im 93, da bin ich gerade 20 gewesen, knapp. Mhm. Und dann irgendwie sind wir uns einfach sympathisch gewesen, aber er hat eigentlich ja sein Leben gehabt und ich mein Leben. Er hat in Straßburg gelebt, ich in Davos. Und zuerst habe ich gefunden, ja nein, das hätte niemand wirklich Zeit, um da weiss nicht wo noch hin und her. Und, aber es hat einfach wirklich gefunkt und er war auch sehr hartnäckig gewesen. Und ja, und dann nachher sind wir uns wirklich näher gekommen und sind uns eigentlich sehr schnell auch klar gewesen, dass wir eigentlich zusammen leben wollen. Und wir haben sehr viele gemeinsame Sachen können machen und eben die gemeinsame Liebe vielleicht für den Sport, wo uns natürlich auch sehr stark verbindet. Und er ist mittlerweile eigentlich zurück auf dem Spitzensport. Er macht jetzt mehr Trainer und trainiert mich und trainiert auch mit mir sehr viel. Das ist natürlich wieder schön,
ideal,
dass wir sehr viel können, auch Trainingsläufe miteinander machen, wo wir auch wirklich Zeit haben, auch für, eben für viele Gespräche, die gar nicht über den Sport zu tun haben, sondern wirklich über Gott und die Welt. Und das ist eigentlich sehr, sehr schön und das ist sehr wertvoll. Und das schätzen wir natürlich auch sehr stark.
Was meinen Sie, wenn man sich so nah ist, privat und dann auch im Sport noch so nah ist, je nachdem kann das funktionieren, je nachdem auch überhaupt nicht. Also man ist gerade froh, dass vielleicht der Partner oder die Partnerin etwas ganz anderes macht. Was hat es bei Ihnen ausgemacht, dass es trotzdem der Kit da geblieben ist?
Ja, ich denke, für uns ist sicher ein grosser Vorteil, eben er versteht, wenn ein Sportler oder ein Spitzensportler eben auch mental funktioniert. Das ist vielleicht für einen Nicht-Sportler sehr schwierig vorstellbar, dass man am Morgen vielleicht um 5:30 aufsteht und zuerst will anderthalb Stunden trainieren, sondern wäre ja viel schöner einfach im Bett zu liegen. Oder dass man kann enttäuscht sein, wenn es jetzt an einem Wettkampf einfach nicht haut. Dass man da wirklich grosse Enttäuschung hat, dass es das vielleicht einen Moment braucht, bis man wieder eigentlich Motivation hat. Und ich denke, da ist halt einer, der selber auch Sport gemacht hat oder Wettkampf gemacht hat, der weiss auch, wie man sich wirklich fühlt. Und durch das ist natürlich das eigentlich sehr wichtig für mich auch, dass er das versteht und dass wir zusammen am gleichen Strick sind. Ich sage auch so einen Alpine-Marathon, eben die ganze Vorbereitung, das ist eigentlich ein Teamwork, das ist nicht nur meine Trainingsstunde, da muss die ganze Unterstützung auch von daheim sein, weil sonst würde es nicht klappen. Wenn ich einfach immer das Gefühl hätte, oh, jetzt muss sie wieder gehen und wieso gehst du jetzt wieder, wir würden ja viel lieber das machen, dann funktioniert das nicht. Aber wenn eben die ganze Familie eigentlich mitlebt und das mit vorbereitet oder nachher auch am Wettkampftag selber, sind eigentlich eben der Mann mit den Kindern, meine Eltern, sind auf der Strecke und das ist wirklich ein Teamwork. Und ich denke, das ist extrem wichtig, dass sie in der Musik so sein. Ich sage, da muss alles funktionieren und das ist halt eben schön, wenn man da auch den Partner hat, der zu 100% das unterstützt.
Und ist ja bis zu einem gewissen Punkt sogar die Form von Coach, die wir vorhin angesprochen haben, also jemand, der eben dieser Persönlichkeitsentwicklung, die sie durchgemacht haben, vom Langlaufen weg, Spitzensport und jetzt auf eine andere Form von Spitzensport, hat er dort eine Rolle gespielt und quasi so der Mann im Hintergrund, der gesagt hat, doch, ich unterstütze die, mach das, das ist jetzt der richtige Weg.
Das auf jeden Fall. Also das, eigentlich, er sagt mir auch viel vor dem Start, geniesse es einfach. Mhm. Immer wieder mit den Gedanken daran heben, ich will das ja machen, weil ich es gerne mache, weil ich in der Natur bin, weil das mir gefällt. Und nicht, weil ich will gewinnen oder zweit werden oder dritt, sondern einfach primär immer im Kopf haben, eigentlich, es ist ein Dürfen. Es ist eigentlich etwas, was ich freiwillig mache, was ich eben zum Glück darf machen. Oder ich habe auch gesagt, nach der Geburt vom ersten Kind, habe ich immer gesagt, anscheinend, ich weiss es nicht mehr so bewusst, aber anscheinend am Morgen habe ich gesagt, weisst du was, ein Marathon ist ein Dreck dagegen. Und jetzt zeigt er mir das etwa so vor dem Start, damals, denk nur daran, was du gesagt hast.
Sie haben es zweimal geschafft, sie haben ja zwei Kinder.
Genau, oder? Und es ist so, da kann man auch nicht einfach aufgeben oder aufhören, weil es wehtut oder schwierig ist, sondern ja, und nachher eben die Erleichterung, die man hat, wenn das da ist, auch das Kind, das ist eben in einem Marathon vielleicht auch die Erleichterung, wenn man im Ziel ist, man hat es geschafft, das ist, sind ganz spezielle Momente, ja.
Ein Liebespaar im Sport, es gibt natürlich ganz grosse Liebespaare in der Musik. Haben Sie so ein Lieblingsliebespaar, wo
in ja, Ihrer natürlich, Oper, sicher? Klar. Ja, Oper, es gibt ja. Nicht nur mit Oper, aber Tristan und Isolde ist natürlich so, dass da trifft Liebe eben zum einen auf das Bürgertum und zum anderen auf die wirkliche Liebe. Also eigentlich zwei Menschen, die sich sehr unter speziellen Umständen kennenlernen, und aber wo von Anfang an klar ist, das wird nie funktionieren. Also das Ende ist schon am Anfang irgendwie absolut gesetzt. Und, aber sie trinken den Liebestrank oder sie bewegen sich aus dem bürgerlichen Denken, aus diesen Strukturen. Du quasi bist verheiratet, das ist jetzt dein Weg und du fährst jetzt auf dieser Schiene und dann verlieben sie sich. Und der Richard Wagner ist ja eigentlich ein Revolutionär gewesen, aber schon einer gewesen, der immer wieder irgendwo für Unruhe gesorgt hat in gewissen Haushalt und ist dort auch sicherlich sehr egoistisch gewesen. Und, aber er ist so außerhalb von dem Bürgertum gestanden, ist aber gleichzeitig extrem verbunden gewesen mit dem Bürgertum. Das hat ihn ja teilweise dann auch unterstützt und Aufträge gegeben und finanzielle Unterstützung. Und in dem Tristan und Isolde spiegelt sich irgendwie auch die Person von Richard Wagner, wo dann die Erlebnisse von quasi von extremer Liebe, wo aber von Anfang an zum Scheitern verurteilt ist. Und die Brutalität wird dann, die Schönheit und Brutalität findet dann eigentlich gerade im zweiten Akt, sinke hernieder, du Nacht der Liebe, und dann eigentlich der Einbruch vom König Marke, also vom Mann von Isolde, was Tristan hätte sie ja sollen zurückbringen. Und er war ein Bote gewesen, und der König Marke, der enttäuscht ist von seinem engsten Vertrauten, der ihn sozusagen betrogen hat, aber dann doch nicht da gewisse Wehmut bei ihm da ist und eine Trauer um das, aber dann natürlich sein direkter Untergeordneter, der dann den Tristan umbringt und dann ist fertig. Dann stirbt er zwar noch im nächsten Akt irgendwie anderthalb Stunden lang, aber das Schicksal ist definiert und das ist für mich schon einer, glaube ich, der grössten Werke zu diesem Thema. Und ihr werdet das übrigens auch am 10. September in Luzern werden wir Tristan und Isolde aufführen, in einer konzertanten, fast halbszenischen, mit Videoprojektionen von Bill Viola, das ist einer der berühmtesten Videokünstler überhaupt, und Esa-Pekka Salonen, Philharmonieorchester mit einer Spitzenbesetzung, wird das also in dem wunderbaren Konzertsaal erlebbar sein.
Haben Sie es gerade lustig gemacht. Also man merkt, ja, grosse Liebesgeschichten sind manchmal eben auch die ganz tragischen und dramatischen. Aber Stichwort Musik, von Ihnen ist, tun Sie zum Beispiel mit Musik trainieren? Haben Sie Ohrstöpsel und lassen sich durch das noch mehr tragen, oder sind Sie ganz in der Natur?
Nein, ich bin jetzt jemand, der ganz in der Natur ist. Musik, ich höre sehr gerne Musik, aber im Moment ist einfach sonst, ich geniesse die Ruhe, die ich dann habe, eigentlich, wenn ich unterwegs bin und in der Natur bin, weil eben daheim mit den Kindern ist immer irgendwie ein gewisser Lärmpegel und eben mit der Praxis auch, da bin ich voll beim Patienten, wo auch zum Teil auch geredet wird, und dann geniesse ich eigentlich die Ruhe. Also ich bin eher der Typ, der gerne auch die Ruhe hat und dort so ein bisschen sich Ressourcen holt, und darum mit diesen Stöpseln, das gibt es zwar viel, die mit denen unterwegs sind, aber ich brauche auch zu wissen, was um mich herum passiert. Also mir wäre nicht wohl eigentlich dabei.
Haben Sie Bezug zur Klassik, zur klassischen Musik? Sonst hätten wir da einen Experten, der Ihnen vielleicht könnte den Einstieg in Klassik erleichtern.
Ja, also ich glaube, da braucht ich schon so einen Experten.
Ja, vielleicht, wenn jetzt jemand. Ich würde sagen, wenn Sie am Sonntag Ihren Longjog machen, dann würde ich mal empfehlen, wenn Sie da in der Bergwelt unterwegs sind, Bruckner 7. Symphonie, das ist so, das bringt dann vielleicht auch das Nirvana-Gefühl beim Joggen.
Okay.
Bruckner, die 7. Symphonie ist notiert.
Genau. Das würde ich mir jetzt noch vorstellen. Ich mache das manchmal. Wobei ich kann ganz schlecht klassische Musik im Hintergrund hören. Es geht nicht. Nein. Ich muss konzentriert sein und
Sie haben auch mal ein Musikstück, glaube ich, hat Ihnen einen sehr emotionalen Moment gebracht, wo man auf der Seins jeden Tag hört, immer eine Minute 20 vor Mitternacht, der Schweizer Psalm. Da ist mal gespielt worden für Sie. Was war das für ein Moment gewesen?
Ja, also das war am Swiss Alpine Marathon, der Preisverteilung. Und eben, Das ist immer unten im Eisstadion, dort auf der Leichtathletikanlage. Und das ist natürlich schon ein ganz spezieller Moment, wenn der Verein Nationalhymne gespielt wird. Auch wenn es jetzt nicht an Olympischen Spielen sind oder Weltmeisterschaft, aber daheim in Davos, es war eine Jubiläumsausgabe gewesen. Eben die ganze Familie ist da, die ganze Verwandtschaft ist da gewesen. Das war schon sehr ein schöner Moment gewesen.
Das ist ein spezieller Moment. Jetzt habe ich gefragt nach einem Tipp von Herrn Häflinger für Sie. Können Sie uns beiden als Laien-Hobbyläufer vielleicht noch einen Trainingstipp mit auf den Weg geben? Wo uns vielleicht könnte helfen, damit wir vielleicht mal 10, 15, 20 oder ein paar Kilometer mehr schaffen. Was sagen Sie so einem normalen Läufer wie uns, der jetzt die 78 Kilometer, weiss Gott, in weiter, weiter Ferne sind, wenn überhaupt ein Ziel, ich weiss nicht.
Ja, ich denke, das Wichtige ist eben sicher auch, dass man immer ein bisschen abwechselt, auch, dass man nicht immer viermal in der Woche die gleiche Runde an 30 Minuten läuft. Es ist zwar schön einfach in dem Sinn, weil man weiss genau, wie man die Strecke soll ablaufen. Aber ich denke, da ist auch wichtig, dass man immer ein bisschen variiert, sei es vom Gelände her, sei es von der Intensität her, dass eben einfach keine Monotonität reinkommt. Und ich denke, das ist wie im ganzen Leben, also, wenn es monoton ist, das ist nie eigentlich gut, oder Statik ist nie etwas Gutes, es braucht immer Bewegung und Entwicklung.
Gut, die Laufbahn einmal schneller und langsamer.
Ja, ja doch, nein, das stimmt. Ja. Ja. Also auch mit der Höhe kann man ja einstellen. Ich bin ganz brav und sehr bewusst.
Sie haben einen anderen Bezug zum Sport, was man jetzt nicht wo geben. Sie sind ein Fußballfan. Ja, natürlich. Sie sind ein Fußballfan, und zwar nicht eine Schweizer Mannschaft, sondern die grösste deutsche Mannschaft, die es gibt, die manchmal ein bisschen polarisiert in Deutschland, sagen Sie selber.
Also die berühmteste.
Ja.
Sind ja alle gleich groß.
Ja, gut, Welt. Also. Bayern München.
Nein, ich habe früher, mein Vater war ein Professor in München, und ich habe früher relativ viel Handball gemacht, also Turnier und so, in der Jugend. Und wir sind dort bei Bayern München gewesen, im Verein. Also. Und das Schicksal hat Welle, dass zur gleichen Zeit sehr oft am Dienstag Nachmittag, glaube ich, Profis so trainiert haben. Und gerade oben, dann ist das noch kleiner gewesen. Dann ist das ein grosses Gelände an der Sebenerstrasse geworden. Und die haben sich gegenüber von uns umgezogen, sehr oft. Und dann hat man so den Beckenbauer, den Müller, den Breitner, die hat man da so quasi, ja, den teilweise noch nackt gesehen. Und, das ist schon sehr eindrücklich gewesen. Wir sind in der Regel alle zwei Wochen sind wir zum Spiel gegangen. Und ich gehe jetzt jedes Jahr doch zwei, drei Mal zum Spiel. Und bin da beim leider nicht so glücklich verlaufenen Finale in Madrid gewesen.
Jawohl.
Das hat mich dann schon sehr schwer
getroffen. Aber Sie sind geflogen und haben gesagt, so, das gibt es nicht, der Final, den will ich schauen.
Ich habe Freunde, die dort ganz eng mit dem Verein verbunden sind, und die können mir helfen mit den Billen. Und ich bin gegangen und ich habe gelitten und zittert natürlich.
Natürlich.
Das ist so, ja.
Und durchs Jahr schaffen Sie es ab und zu auf München in eine Spiel zu gehen?
Zwei, drei Mal.
Ja.
Und ich kann es dann meistens noch verbinden mit einem Konzert.
Also Sport und Kultur sind ganz
wichtig. Ja. Übrigens bei vielen Musikern, das können Sie sich gar nicht vorstellen, wie wichtig das ist teilweise.
Sicher, also auch grosse Dirigenten zum Beispiel.
Ja, wo?
Claudio Abbado zum Beispiel.
Ist AC Mailand.
Das ist ein Primeur, ich glaube, das habe ich noch nie gehört. Ist noch nie irgendjemand gestanden.
Aber was ich weiss, ist ein AC Mailand, ja.
Wir sind ganz kurz vor dem Schluss von dieser Sendung. 5 Tage, 22 Stunden noch. Bis dann, dann geht es los, Frau Nünisch. Was passiert jetzt noch bis zum Start in dieser Woche? Die letzten Vorbereitungen. Also Sie haben vorhin gesagt, Sie arbeiten, um sich ein bisschen mental einmal abzuschalten. Aber was passiert körperlich jetzt noch in dieser Woche?
Eben körperlich macht man einfach die 1-2 lockere Durchlauf noch, aber es geht zwischen 45 Minuten und 1 Stunde. Und der Rest ist eigentlich wirklich Erholung in dem Sinn. Man versucht, so gut wie es geht, einfach so ein bisschen Energie zu speichern, wo man dann einfach auf den letzten 10 Kilometer dann noch alles rausholt, aus den letzten Bits aus der Muskulatur rauszerrt.
Gut, dann wünschen wir Ihnen eine ganz gute letzte Woche, Herr Häflinger. Wir haben es jetzt kurz vor den 11. Am 11:30 gibt es ein spezielles Konzert, Ihnen zu Ehren, mit einem speziellen Programm, mit einem speziellen Wunschprogramm.
Ja, also die Intendantin Graziella Contrat hat sich ausgedacht, dass sie die drei Intendanten, die vor ihr sind, einladet und fragt nach einem Wunschprogramm. Und ich habe mir da überlegt, ich werde eigentlich das Programm, das heute gespielt wird, ist fast identisch mit dem letzten Konzert vom ersten Davos Musikfestival.
Vor 25 Jahren.
Ja. Genau.
Dann wünschen wir Ihnen viel Vergnügen beim Konzert. Alle, die im Publikum hier auf der Schatzalp, die vielleicht auch noch schnell runtergehen. Wenn nicht, ist Ihnen viel Glück. Das war es persönlich. Vielen Dank fürs Zuhören und Ihnen allen ganz einen schönen Sonntag.